ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Zwei Wochen vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt hat AfD-Chef Kupala den Führungsanspruch seiner Partei in dem Bundesland bekräftigt. Im ARD-Sommerinterview sagte er, das Ziel sei die absolute Mehrheit. Derzeit liegt die AfD mit mehr als 40% in Umfragen vorn. Sie könnte aber nicht allein im Magdeburger Landtag regieren. Der Verfassungsschutz stuft die Partei in Sachsen-Anhalt als gesichert rechtsextrem ein.
Kurz vor Ende der parlamentarischen Sommerpause kommt der AfD-Parteichef zum ARD-Sommerinterview. Ein Sommer, in dem Niedrigwasser, Waldbrände und Hitzetote die Schlagzeilen prägen. Tino Chrupalla aber bleibt dabei. Er zweifelt den menschengemachten Klimawandel an, trotz wissenschaftlichem Konsens, und will keinen Klimaschutz.
Für mich war das ein ganz normaler Sommer. Ja, es gab Trockenperioden, es gab auch lange Regenperioden. Wir haben jetzt aktuelle, auch im August, normale Temperaturen. Also ich sehe da auch viel Panikmache.
Die AfD ist in Umfragen bundesweit die stärkste Kraft und in Sachsen-Anhalt könnte sie erstmalig eine Regierung stellen.
Natürlich ist die Wahl in Sachsen-Anhalt mit eines der herausforderndsten Wahlen, wo wir wirklich greifbar auch die Machtfrage, die Machtoption stellen. Und ich hoffe da natürlich auch, dass wir dort die erste Regierung stellen.
Die Co-Parteichefin Alice Weidel geht beim ZDF-Sommerinterview noch weiter.
Wir sind dort auf der Siegerstraße. Wir werden in Sachsen-Anhalt die Regierung stellen. Und die CDU wird bundesweit niemals wieder eine Bundestagswahl gewinnen.
Zuletzt ging es bei der AfD immer wieder auch um die Frage, wie hält die Partei es mit dem sogenannten rechtsextremen Vorfeld? Ehemalige Mitglieder etwa der 2009 verbotenen heimattreuen deutschen Jugend sind Vertraute von Ulrich Siegmund, Spitzenkandidat in Sachsen-Anhalt. Sein Pressesprecher Patrick Haar und der Jurist Laurenz Notdurft. Er war, wie Unterlagen zeigen, zweiter Bundesführer bei dem neonazistischen Verband. Tino Chrupalla wiegelt ab.
Wenn man in Jugendjahren vielleicht diese Organisation und wenn man so eine Veranstaltung besucht hat, also das ist jetzt ziemlich aus dem Kontext gerissen. Ich sehe in der Mitgliedschaft, seitdem diese Personen in der AfD sind, keine Rechtsverstöße, keine Verstöße, die in irgendeiner Weise juristisch geahndet werden mussten.
Offen ließ Chrupalla, ob bei einer Regierungsübernahme die ehemaligen Neonazis wichtige Ämter bekommen könnten.
Fragen wir nach bei Markus Preis im ARD-Hauptstadtstudio. Was haben wir heute für eine AfD erlebt?
Na, zunächst erstmal eine unglaublich siegesgewisse. Tino Chrupalla geht fest von einem Wahlsieg in Sachsen-Anhalt aus. Jetzt werde, wir haben es gehört, die Machtfrage gestellt. Und mindestens genauso deutlich ist auch Alice Weidel gewesen bei den Kollegen vom ZDF. Sie sagt, die CDU, die werde niemals wieder eine Bundestagswahl gewinnen. Interessant ist aber, wie man zum Beispiel in Sachsen-Anhalt jetzt als AfD eine Regierung bilden will. Spitzenkandidat Ulrich Siegmund, der sagt ja, er macht das nur mit absoluter Mehrheit, also ohne weitere Partner. Tino Chrupalla ist da weniger kategorisch. Zitat hier bei uns, wir strecken die Hand zu allen aus, die mit uns reden wollen. Ähnlich auch Alice Weidel. Also den Anschein, dass da jetzt quasi die AfD noch eine Brandmauer hätte, den will man offensichtlich doch vermeiden.
Und welche inhaltlichen Punkte fielen denn nun auf?
Ja, zum Beispiel, dass Alice Weidel so klar sagte, sie will mit Deutschland raus aus dem Schengen-Raum, also dem Bereich, in dem wir in Europa ohne Grenzkontrollen reisen können. Und auch in den Bundesländern soll sich, wenn die AfD regieren würde, einiges ändern. Tino Chrupalla jedenfalls hat im Gespräch hier bei uns verteidigt, dass man in Sachsen-Anhalt künftig eine freiwillige Bürgerwacht einführen will. Das ist etwas, muss man wissen, was alle drei Polizeigewerkschaften in Sachsen-Anhalt kategorisch ablehnen.
Vielen Dank, Markus Preis. Ja, und das ganze Sommerinterview mit Tino Chrupalla können Sie in der ARD-Mediathek und bei tagesschau.de sehen. Auf unserer Internetseite haben wir zu dem Gespräch auch wieder einen Faktencheck. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG hat damit gedroht, den Betrieb im Regionalverkehr ab Januar zu blockieren. Sie will damit Druck aufbauen, die Strafen für Angriffe auf Zugpersonal zu verschärfen. Die Bundesregierung hat einen Gesetzentwurf angekündigt, aber EVG-Chef Burkhardt fordert mehr Tempo. Ein Fall vor einem halben Jahr hatte die Diskussion über den Schutz des Bahnpersonals neu angestoßen. Ein Fahrkartenkontrolleur erlitt bei einem Angriff eine tödliche Hirnblutung.
Sein Tod hat viele schockiert. Serkan Çalar starb, während er als Zugbegleiter seinen Dienst tat. Die Politik kündigte damals schärfere Strafen an. Die müssten endlich kommen, fordert die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft. Sonst werde man ab Januar den Regionalverkehr lahmlegen.
Die Betriebsräte und Betriebsräte haben die Möglichkeit, bei dieser Belastung, die Sicherheitslage gibt das her, aus unserer Sicht Dienstpläne abzulehnen. Und dann wirkt das faktisch so, dass eben auch Züge nicht besetzt werden und damit stehen bleiben.
Zugausfälle, womöglich Stillstand im Regionalverkehr, aber eben kein echter Streik.
Ein klassischer Streik wäre hier rechtlich auch gar nicht zulässig, denn streiken darf man nur für Ziele, die man mit dem Arbeitgeber in einem Tarifvertrag regeln kann. Vergütung, Arbeitsbedingungen, solche Dinge. Hier geht es aber um ein rein politisches Ziel, nämlich dass der Bundestag ein Strafgesetz verschärft.
Offenbar werden Bahnmitarbeiter im Regionalverkehr immer häufiger angegriffen. Waren es 2025 im ersten Halbjahr noch 869 Übergriffe, so sind es in den ersten 6 Monaten in diesem Jahr 989. Ein Anstieg von 14%. Zu dem Gesetzentwurf, der Zugbegleiter künftig besser vor Übergriffen schützen soll, teilt das Justizministerium mit. Der Gesetzentwurf befindet sich derzeit noch in der regierungsinternen Abstimmung. Dem Ergebnis der laufenden Abstimmung möchte ich nicht vorgreifen. Unser Ziel ist es, dass der Bundestag den Gesetzentwurf noch in diesem Jahr beraten und gegebenenfalls beschließen kann. Für den Fall wäre die Drohung der EVG hinfällig und die Züge könnten rollen.
Wir schauen jetzt in die Ukraine. 102 Meter über der Stadt Kharkiv weht diese ukrainische Flagge so hoch, dass sie von der 30 Kilometer entfernten Front aus sichtbar sein könnte. Nicht ein einziges Mal seit Kriegsbeginn vor 4,5 Jahren wurde sie eingeholt. Sie gilt als Symbol der Stärke der Stadt. Diesen Widerstandswillen Kharkivs hat auch Bundesaußenminister Wadefuhl heute bei seinem ersten Besuch in Frontnähe gelobt. Währenddessen wurde mehrfach Luftalarm ausgelöst.
Die Autokolonne von Außenminister Wadefuhl. Von der russischen Armee zerstörte Tankstellen überall auf dem Weg nach Kharkiv. Eindrücke vom näherrückenden Krieg. Alle paar Minuten Luftalarm. Wadefuhl hat sich bewusst entschieden, in die Nähe der Front zu fahren. Einen Tag vor dem 35. Unabhängigkeitstag der Ukraine will er zu Hause in Deutschland mehr Aufmerksamkeit für den anhaltenden Krieg schaffen.
Dankeschön. Es ist mir eine Ehre, dass ich hier sein darf.
Gedenken. Am 470. Geburtstag der Stadt Kharkiv. Das wird ihm hier hoch angerechnet. Es ist ein sehr wichtiges Signal, dass Kharkiv lebt, dass die Stadt leben wird. Wir brauchen hier weitere Unterstützung, damit Kharkiv bestehen kann. Der nächste Termin. An der Universität der Stadt bringen sie den Minister in den Untergrund. In geschützten Räumen wie diesem wollen sie hier die Studenten ab Herbst wieder in Präsenz unterrichten. Wadefuhl erlebt die Studierenden im Kriegsalltag. Wir brauchen mehr Schutzräume. Wir brauchen mehr Räume für Studenten und Lehrende, um sicher zu studieren, ohne jedes Risiko. Angesichts des Erlebten und der gesehenen Schäden, wie hier in einem Bahndepot, mahnt der Außenminister noch einmal verbündete Staaten zu mehr Hilfe.
Ihr müsst euch alle fragen, wo ihr in dieser Situation steht. Vor einem schwierigen Winter für die Ukraine, was kann man noch zusätzlich tun? Welche zusätzlichen Verteidigungsmittel kann man der Ukraine geben?
Die Reise von Außenminister Wadefuhl nach Kharkiv, ganz in die Nähe der Front, immer wieder unter heftigem Beschuss, hatte vor allem symbolischen Charakter. Er wollte sich ein eigenes Bild machen und den Ukrainern zeigen, wir vergessen euch nicht. Konkrete Hilfe in Form von Patriot-Abwehrraketen konnte er nicht mitbringen, nur das Versprechen, sich weiter intensiv zu kümmern.
Die Zollverhandlungen zwischen den USA und Kanada sind gescheitert. Seit der vergangenen Nacht erhebt die US-Regierung neue Zölle in Höhe von 50% auf verschiedene kanadische Waren, etwa Eishockeyschläger, Nationalflaggen oder Sperrholz. Kanada sei angegriffen worden und befinde sich deshalb im Krieg mit den USA, sagte Premierminister Carney wörtlich. Er kündigte an, die Zölle Dollar um Dollar zu erwidern. Die USA hingegen machen Kanada für das Scheitern verantwortlich. Zurück ins Inland nach Schleswig-Holstein. Nach dem Zweiten Weltkrieg lag Deutschland in Trümmern. Dass später einmal zwei deutsche Staaten gegründet würden, war zunächst nicht abzusehen. Den Besatzungsmächten ging es erstmal darum, dezentrale Verwaltungen neu aufzubauen. So schuf die britische Militärregierung vor 80 Jahren das Land Schleswig-Holstein. Dazu gibt es viele große und kleine Feiern. Heute etwa dieses Bürgerfest in Nordhof am geografischen Mittelpunkt des Landes. Der offizielle Festakt mit der Spitzenpolitik folgt am Dienstag. Auch das Land Nordrhein-Westfalen, damals ebenfalls in der britischen Besatzungszone, wird heute 80 Jahre alt. Die große Feier steigt erst am kommenden Wochenende mit dem NRW-Tag in Münster.
Am 17. Juli 1946 gab der britische Oberbefehlshaber in Deutschland, Sir Sholto Douglas, auf einer Pressekonferenz in Berlin die Bildung des neuen Landes Nordrhein-Westfalen bekannt.
Heute vor 80 Jahren dann ist es soweit. Die preußischen Provinzen Nordrhein und Westfalen werden zusammengelegt.
NRW ist älter als die Bundesrepublik. Also man kann sagen, hier ist die Grundlage für die deutsche Nachkriegsdemokratie geschaffen worden.
Operation Marriage nennt das die britische Besatzungsmacht. Eine Zweckehe. Sie wollten dadurch vor allem das Industriezentrum Ruhrgebiet kontrollieren. Bis heute eine der prägendsten Regionen NRWs. Rund 18 Millionen Einwohner, davon jeder Dritte mit Migrationsgeschichte. Was macht für Sie das Bundesland 80 Jahre nach Gründung aus?
Wo viele auch unterschiedliche Kulturen zusammenkommen, was ich unglaublich schön finde.
Die Menschen hier sind sowas von offen und freundlich und lebensfroh.
Dass man 100 Kilometer fahren kann und gefühlt in einer ganz anderen Welt auf einmal sich befindet.
Aber es gibt auch Probleme. Strukturwandel oder ein überlastetes Verkehrsnetz. Die Wirtschaftsleistung aber eine Konstante, trotz bundesweit schwächelnder Konjunktur.
Es ist immer noch regional die bedeutendste Volkswirtschaft Deutschlands. Also wenn jetzt zum Beispiel NRW, wenn wir NRW alleine in Europa betrachten würden, wäre es die sechstgrößte Volkswirtschaft. Ein Kompetenzzentrum der Bundesrepublik.
Eines, das jetzt schon 80 Jahre anhält.
Der FC Bayern München hat Borussia Dortmund im Supercup mit 2:1 besiegt. Der deutsche Meister und Pokalsieger sicherte sich gegen den Vizemeister damit den ersten Titel nach der Sommerpause.
Nach 28 Minuten erzielten die Bayern durch den aus Frankfurt zum Rekordmeister gewechselten Nathaniel Brown die Führung und das zu diesem Zeitpunkt auch völlig verdient. Der BVB bis dahin ohne nennenswerte Möglichkeiten und so viel folgerichtig in der Nachspielzeit der ersten Hälfte der zweite Treffer für den Doublegewinner der letzten Saison. Torschütze diesmal der Franzose Olise zum 0:2 Pausenstand in Dortmund. Nach dem Wechsel die Borussia dann mit einer deutlichen Leistungssteigerung und eine Viertelstunde vor Ende der regulären Spielzeit auch mit dem Anschlusstreffer durch Fabio Silva zum 1:2. Für mehr reicht es aber nicht. Die rote Karte für Benzebaini nach diesem unnötigen Foul gegen Saibari, der etwas unrühmliche Abschluss der Partie. Bayern München, Franz Beckenbauer, Supercup-Gewinner 2026.
Der Mexikaner Isaac del Toro hat die 40. Auflage der Deutschland-Tour gewonnen. Für den 22-Jährigen ist es schon der vierte Gesamtsieg bei einer Etappenfahrt in diesem Jahr. Die Stimmung bei dem Radrennen rund um Heilbronn war auch ohne Heimsieg ausgelassen.
Isaac del Toro, Team UAE im Clown-Trikot des Gesamtführenden vor dem Start. Allen war klar, es würde sehr schwer, ihn noch vom Sieg bei der Deutschlandtour abzuhalten. Zu stark der Eindruck, den der Mexikaner und sein Team bei der Königsetappe gestern hinterlassen hatten. Miguel Heidemann vom Team Remberatnet gewinnt heute das Bergtrikot dank einer cleveren Teamtaktik über den gesamten Verlauf der Rundfahrt. Heute wie gestern echtes Tour de France-Feeling entlang der Strecke. Zahllose Radsportfans machen das Finale zu einem Fest. Dann die Attacke vom Führenden. Isaac del Toro setzt sich ab. Die Favoriten für das Gesamtklassement können nicht folgen. Mit dem Bonussprint und den dort zusätzlich gewonnenen Sekunden entscheidet er die Tour, auch wenn die Sprinter ihn auf der Zielgeraden noch einholen. Paul Manier, Team Sudal Quickstep, gewinnt die Schlussetappe. Der Gesamtsieger aber bedankt sich bei Nils Politz, seinem wertvollsten Helfer. Isaac del Toro gewinnt die Deutschlandtour 2026, der zweite Louis Barré, 53 Sekunden dahinter, dritter wird Marc Hirschi, bester Deutscher Maximilian Schachmann auf Rang 9.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Montag, den 24. August.
Hoher Luftdruck sorgt für viel Sonnenschein und zusammen mit warmer Luft aus Süden steigt auch die Temperatur. Heute Nacht ist es meist klar, im Norden etwas wolkiger und von der Ostsee bis in den Norden Brandenburgs gibt es ein paar Schauer. Stellenweise bildet sich Nebel, vor allem in Gewässernähe. Am Tag ist es dann oft sonnig, im Norden und Osten gibt es zeitweise auch dichte Wolken und in Vorpommern sind einzelne Schauer möglich. Heute Nacht 15 bis 10 Grad, in einem Streifen vom Nordwesten bis in den Südosten nur einstellige Werte. Im Erzgebirge morgen unter 20, am Oberrhein dagegen nahe 30 Grad. Dienstag von Südwesten wieder unbeständiger, mit Schauern und Gewittern, im Norden und Osten sonnig. Ähnlich auch in den folgenden Tagen, an der Ostsee allerdings windig, im Südwesten wird es heiß.
Die Tagesthemen gibt es um 22.45 Uhr. Jörg Schönenborn fragt Bundesaußenminister Wadefuhl, wie die Ukraine mehr Patriot-Flugabwehrraketen bekommen könnte. Und All American Girls. Die USA haben nach Jahrzehnten wieder eine Baseball-Profiliga für Frauen. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.